DW Menschen und Märkte.
Die Luxemburg Leaks. Welche Rolle spielen die großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften? Riskantes Leben auf Pump. Die gefährliche Privatverschuldung in Skandinavien. Und wir erinnern an den Hungerstreik von Bischofferode. Dort kämpften vor gut 20 Jahren die Kumpel für den Erhalt ihres Kalibergwerkes. Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Henkel. Politiker und Behörden in Luxemburg haben deutschen und internationalen Konzernen bei der legalen Steuerflucht geholfen. Für die Recherchen des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat sich inzwischen der Name Luxemburg Leaks eingebürgert. Rund 28.000 Seiten geheimer Dokumente wurden durch eine Gruppe von rund 80 Journalisten aus 26 Ländern ausgewertet. Und die stießen immer wieder auf die gleichen Beteiligten. KPMG, Deloitte, Ernst & Young und PricewaterhouseCoopers, die großen vier Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Welche Rolle spielen sie bei den Luxemburg-Leaks? Benedikt Strunz berichtet.
Die großen vier der Beratungsbranche, Deloitte, KPMG, Ernst & Young und nicht zuletzt PwC, sind längst eine globale Wirtschaftsgröße. Ihr gemeinsamer Umsatz liegt im Jahr bei 100 Milliarden Dollar. Weltweit arbeitet ein Heer von 750.000 Beratern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten für die Big Four. Die Mitarbeiter prüfen Bilanzen, geben Rechtsauskünfte und sie geben Tipps, wie Unternehmen ihre Profite steigern können. Dabei geht es immer auch um das Thema Steuern. Mit schmutzigen Deals oder gar illegalen Praktiken wollen die Big Four allerdings nichts zu tun haben. Entsprechend heißt es in den ethischen Leitlinien von PwC Deutschland:
Wir handeln gesellschaftlich verantwortungsvoll. Unsere Geschäftspraktiken sind stets ethisch vertretbar.
Und weiter?
Unsere Arbeit verrichten wir in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wir tragen aktiv zur Entwicklung des Gemeinwesens bei.
Der Arbeitsalltag mancher Big Four-Berater sieht jedoch anders aus. Die Liste der Vorwürfe ist lang. So soll Ernst & Young dabei geholfen haben, schmutziges Gold auf den Markt zu bringen. Die Leute und PwC wurden unlängst in den USA verurteilt. Die Unternehmen hatten Banken dabei geholfen, Wirtschaftssanktionen gegen den Iran bzw. gegen den Sudan zu umgehen. Und immer wieder sehen sich die Big Four mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Unternehmen dabei helfen, ihre Milliardengewinne an der Steuer vorbeizutricksen, sagt Richard Murphy. Murphy war selbst lange Zeit Berater bei KPMG. Heute arbeitet er für das internationale Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Ohne die Big Four gäbe es keine Steueroasen in dieser Welt. Man muss das ganz deutlich sagen, die Big Four sind in jeder Steueroase dieser Welt aktiv. Sie bilden die internationale Struktur, die das System der Steueroasen zusammenhält.
They are the international architecture that holds together the tax haven system.
Wie genau dieses System funktioniert, wird in den Luxemburg-Leaks-Daten deutlich. PwC-Berater entwerfen im Auftrag ihrer Kunden bisweilen abenteuerlich komplizierte Firmenkonstrukte, über die sich mühelos Konzerngewinne nach Luxemburg schaffen lassen. Dort angekommen, werden diese dann kaum besteuert. Modelle mit 10, 20 und mehr Firmen verteilt über zahlreiche Länder mit unterschiedlichsten Steuersystemen sind dabei keine Seltenheit. Aus Sicht des ehemaligen Steuerfahnders Frank Wehrheim sind die Steuersparmodelle der Big Four ganz bewusst kompliziert gehalten. Steuerfahnder und Finanzbehörden sollen sie nicht verstehen.
Aus meiner Einschätzung ist die deutsche Finanzverwaltung restlos unterlegen. Auf einen Finanzbeamten, der in diesem Bereich prüft, kommen mit Sicherheit 20 Leute, 30 Leute und mehr auf der anderen Seite. Ich bin der Meinung, wir sprechen von einem völlig ungleichen Kampf David gegen Goliath.
Auf Nachfrage von NDR, WDR und SZ teilten alle Beratungsfirmen mit, man halte sich stets an die geltenden Gesetze. PwC erklärte weiter, die Luxemburg-Leaks-Daten seien gestohlen. Zudem hätten die an Luxemburg-Leaks beteiligten Journalisten die komplexen Strukturen in den Daten nicht richtig verstanden.
Die skandinavischen Staaten gelten in Deutschland immer noch als sparsame Musterländer und finanzielle Vorbilder. Dabei tickt in den Haushalten der nordischen Länder eine gefährliche Zeitbombe. Immer mehr Privathaushalte sind überschuldet. Dänemark verzeichnet mittlerweile die höchste Verschuldungsquote der ganzen Welt. Auch in Schweden ist es viel zu leicht, sich Geld zu leihen. Jeder dritte Schwede könnte von seinen Ersparnissen gerade mal 6 Wochen lang leben. Danach wäre Schluss. Die Aufsichtsbehörden planen jetzt, das Schuldenmachen wenigstens ein bisschen schwerer zu machen. Aus Stockholm berichtet Tim Krohn.
Zwei Wochen Strandurlaub für nicht mal 800 Euro. Und der Flachbildfernseher für zu Hause nur 500. Das Konto ist zwar leer, aber naja, es gibt für alles eine Lösung. In Schweden kann man sich per SMS einen Schnellkredit holen, kein Problem. Und mal ehrlich, wer weiß dann schon, wie lange es diese tollen Angebote noch gibt. Viele Skandinavier denken und handeln genauso. Shore Saré zum Beispiel. Die junge Frau aus Stockholm steckt knöcheltief im Dispo. Sie hat eine Wohnung gekauft, muss eigentlich ihre Hypotheken bezahlen. Aber nein, meint sie, es gäbe doch noch Wichtigeres im Leben.
Den Tusenlappen betyder mehr für mich im Monat.
Ein Tausender im Monat kann doch nicht nur für die Tilgung draufgehen. Ich lebe doch hier und jetzt und von diesem Geld kann ich leben. Es macht doch nichts, dass ich diese Schulden habe. Ich liebe es, auswärts essen zu gehen, Abendessen und Reisen. So verbrauche ich das Geld. Shore und ihre Altersgenossen zwischen 26 und 35 führen ein Leben auf Pump. Oft bleibt ihnen kaum etwas anderes übrig. Einen eingespielten, funktionierenden Mietmarkt zum Beispiel gibt es nicht in Schweden. Man muss also kaufen, Kredite aufnehmen schon in ganz jungen Jahren. Und so geht es los. Die Banken haben immer gerne, schnell und vor allem viel verliehen. In Schweden durfte man die Zinskosten für Hypothekenkredite eine Zeit lang sogar von der Steuer absetzen. Schön blöd, wer da nicht zugreift. Die Verschuldung der Privathaushalte in Skandinavien wird langsam aber sicher zu einem ernsten Problem. Jeder dritte Schwede heutzutage ist nicht mehr in der Lage, länger als 6 Wochen von seinen Ersparnissen zu leben. Diese Entwicklung ist beunruhigend. Wenn Schweden einen stärkeren Konjunkturabschwung erlebt und die Wohnungspreise in den Keller fallen, wir wissen, dass das dramatische Folgen haben kann. Für den einzelnen Haushalt genauso wie für die Wirtschaft insgesamt. Die Arbeitslosigkeit würde steigen und so weiter. Martin Andersson ist der Chef der schwedischen Finanzaufsicht. Er weiß, dass da etwas aus dem Ruder läuft. Die private Schuldenquote der Schweden liegt beinahe doppelt so hoch wie die der Deutschen. Nebenan in Dänemark ist es noch schlimmer. Nach den Daten der OECD haben die Dänen mittlerweile die höchste Schuldenquote der ganzen Welt. Und prompt fallen dort die Immobilienpreise. Die Blase könnte platzen. Andersson will nun gegensteuern, Schwedens Kreditregeln verschärfen und eine Tilgungspflicht einführen.
50% ist ein ganz rimmliches Niveau.
50% halte ich für angemessen. Wir würden auf jeden Fall etwas ruhiger im Boot sitzen. Das macht doch aber alles noch ungerechter. Geringverdiener können keine Hypotheken mehr aufnehmen, weil sie die Tilgung nicht schaffen. Shore Saré will von Schuldenkrise nichts wissen. Dabei ist sie längst da. Ich versuche nicht so viel daran zu denken. Ich habe 1,5 Millionen Kronen Schulden. Da fühlt man sich nicht mehr frei. In Schweden liegt die durchschnittliche Rückzahlungszeit für einen Wohnungskredit inzwischen bei 140 Jahren. Auf gut Deutsch heißt das, weder Bank noch Käufer, niemand geht jemals mehr von einem schuldenfreien Leben aus.
Am Wochenende jährt sich der Fall der Mauer zum 25. Mal. Mit der Wiedervereinigung stand man in der Bundesrepublik vor der Aufgabe, die Planwirtschaft der DDR in die Marktwirtschaft zu überführen. Rund 8000 sogenannte volkseigene Betriebe privatisierte die dafür eingerichtete staatliche Treuhandgesellschaft in nur 4 Jahren. Dabei kam es zu zahlreichen Schließungen und tausendfachen Entlassungen. Im thüringischen Bischofferode kämpften Bergleute verzweifelt gegen die Schließung ihres Kaliwerkes. Wie sieht es heute dort aus? Franziska Hensch hat vor Ort nachgefragt.
Für das besetzte Kaliwerk Bischofferode ist die Schließung besiegelt. Das Bundesfinanzministerium genehmigte heute in Bonn die umstrittene Fusion der mitteldeutschen Kali AG mit der Kassler Kali und Salz AG.
Wir mit der Kali-Mafia! Wir mit der Kali-Mafia!
Seit der Wende hatten rund 1000 Kumpel des Thomas-Münzer-Bergwerkes in Bischofferode ihre Arbeit verloren. Als im Dezember 1992 die endgültige Schließung des Schachtes bekannt wurde, protestierten die letzten 700 Bergleute verzweifelt gegen den Ausverkauf ihres Betriebes. Sie besetzten das Werk, demonstrierten vor dem Kanzleramt und reisten zum Papst. Schließlich verweigerten zahlreiche Kumpel jegliche Nahrung.
In Bischofferode sind inzwischen 41 Bergleute im Hungerstreik. Seit Wochen kämpfen die Kumpel für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, auch mit der Unterstützung ihrer Frauen.
Die Bilder der ausgezehrten Bergleute gingen um die Welt. Auf schmalen Pritschen lagen sie, erschöpft und vom Hunger gezeichnet. Einer der ersten Kumpel, die sich für diesen drastischen Schritt entschieden, war Uwe Schröter.
Nach dem zweiten Tag hat man sich dran gewöhnt. Es waren ja auch immer Aktivitäten. Es kamen ständig Leute, die uns unterstützt haben. Es gab Veranstaltungen, man hat was gelesen.
Der ehemalige Steiger Uwe Schröter klingt locker. Doch man merkt, dass ihn das Thema bedrückt. Denn für seine Familie war die Zeit eine Belastung. Und obwohl er sich der Gefahr für seine Gesundheit bewusst ist, würde er sich heute wahrscheinlich wieder so entscheiden.
Es musste ja irgendwas gemacht werden. Dass ich mir dann vorwerfen lassen muss von meinen Kollegen, wir haben für dich die Arbeit gerettet. Das wollte ich nicht.
Mehr als 80 Tage hielten sie den Hungerstreik durch. Weltweit nahmen Menschen Anteil an dem Schicksal der Bergleute, das symbolisch für den Ausverkauf vieler ostdeutscher Betriebe stand. Doch geholfen hat es nichts. Im Dezember 1993 wurde der Schacht geschlossen und das, obwohl das Kali aus Bischofferode besonders hohe Qualität hatte und sich noch Vorräte für weitere 40 Jahre unter Tage befanden. Der damalige Bürgermeister Eugen Nolte findet dafür deutliche Worte.
Mit dem Wissen von heute wissen wir, dass es eine Marktbereinigung dargestellt hat. Kali und Salz hatte das Monopol und die Treuhand hat dafür gesorgt, dass das Monopol gebildet werden konnte, indem man die Kaliwerke rundherum zugemacht hat.
Zwar sicherte die Bundesregierung 700 neue Arbeitsplätze zu, doch in dem neuen Gewerbegebiet und der Bergbausanierungsfirma fand nur ein Bruchteil der Kumpel Arbeit. Für 2 Jahre erhielten sie Abfindungen und Umschulungen, doch große Betriebe siedelten sich nicht mehr an. Ganze Wohnblocks standen leer und wurden schließlich abgerissen. Der Ort verlor seine Bahnanbindung.
Über 700 Menschen sind von Bischofferode weggezogen, ein ganzes Dorf. Und das zu kompensieren, das ist gar nicht so einfach. Also der Geburtenknick war nach 1990, wo sonst 20, 25 Kinder waren, da waren auf einmal nur noch 2, im ersten Jahr glaube ich sogar gar keins. Jetzt normalisiert sich das langsam.
Doch trotz Einwohnerschwundes wirkt die kleine Gemeinde heute lebendig. Es gibt mehrere Ärzte, ein paar Geschäfte und eine Schule. Auf der Straße begegnet man sich freundlich. Zwischen den grünen Hügeln des Südharzes lässt nichts mehr die Atmosphäre des einstigen Arbeitskampfes erahnen. Auch wenn niemand die Zeiten vergessen hat, weiß Eugen Nolte.
Die Stimmung in Bischofferode ist immer noch ein bisschen geknickt. Viele trauern natürlich dem Kaliwerk hinterher, weil sie eine festgeglaubte Arbeit verloren haben. Wenn man zusammensitzt nach einer Feierlichkeit, kommt automatisch immer das Thema Kaliwerk wieder hoch. Wir wollen, dass es in unserer Region vorwärts geht und dass man nicht irgendwo stehen bleibt.
2 Jahre noch, dann soll die Grube verfüllt und gesichert sein. Vom Werk ist heute nur noch ein rostiger Förderturm zu sehen, sowie die alles überragende Abraumhalde, die noch begrünt werden soll. Auch die alte Betriebsambulanz ist noch erhalten, in der sich heute ein kleines Museum befindet. Auf 2 Etagen erinnert hier der Kali-Verein an die 8 Jahrzehnte Bergbau. Norbert Tusche führt heute durch die Räume.
Hier ist alles kunterbunt. Das ist dann mal bergbauliche Technik von der Hacke angefangen, ganz früher. Und hier ist dann auch so ein bisschen moderner, schon Schrapperanlagen. Da drüben eine Sprenglochmaschine, hier eine Großlochmaschine.
Neben Salzkristallen und Bergbautechnik erinnern Plakate und Fotos an das bewegende Jahr 93. Es sind die Ereignisse, die Norbert Tusche, genau wie seinen Kollegen Willibald Nebel, bis heute nicht loslassen. Die beiden Kumpel hatten Glück und konnten nach der Schließung bei der zuständigen Bergbausanierungsfirma unterkommen. Doch die damaligen Geschehnisse können sie wie viele andere bis heute nicht verstehen.
Die Wut ist nach wie vor drin, aber wir können sie nirgends loslassen.
Die Stimmung im Ort ist einfach so, wir sind sehr viel zerworfen. Vor allen Dingen, wir sind ja immer mit den Gedanken, wir haben noch so viel Rohstoffe in der Erde. Wir hatten uns eigentlich von der Einheit etwas anderes versprochen.
Nach wie vor sind viele Fragen ungeklärt und noch immer streiten Politiker um die Veröffentlichung des geheimen Fusionsvertrages zwischen Treuhand und Kali und Salz. Dem Land Thüringen kostete der Deal bis heute mehrere 100 Millionen Euro. Und das Gefühl, den Interessen der westdeutschen Konkurrenz geopfert worden zu sein, ist geblieben. Doch die meisten Bewohner in Bischofferode haben damit abgeschlossen. Es ist ruhiger geworden, auch wenn der kleine Ort noch lange für den Kampf um die Arbeitsplätze in der Zeit nach dem Mauerfall stehen wird.
Franziska Hensch erinnerte an den Arbeitskampf von Bischofferode vor gut 20 Jahren. Das war unser Podcast vom Freitag. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon war Rolf Wenkel und der wünscht ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.